Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Immer fröhlich, immer witzig, immer gut drauf. So kennt man Sie, Serafina oder Fine, wie Ihre 700.000 Follower Sie nennen. Liebt Flachwitze und haut im Netz einen nach dem anderen raus. Doch Ihr Leben hat auch eine ernste Seite. Erst stirbt die Mutter, dann erleidet der Vater einen Schlaganfall, ist halbseitig gelähmt. Fine nimmt ihn zu Hause auf, kümmert sich und pendelt fortan zwischen Lachen und Weinen. Nicht immer leicht, vor allem dann nicht, wenn man sein Geld vor der Kamera verdient. Serafina Kalze moderiert nämlich bei Kabel 1 und singen kann sie auch und tut sie heute auch. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und so viel Themen mitgebracht hast.
Danke, dass ich hier sein darf, dass wir hier sein dürfen, meine Musiker.
Ja, wir freuen uns sehr, weil du trittst auch gleich auf. Das ist natürlich ein bisschen aufregend immer, ne? Wenn man weiß, man hat auch noch einen Auftritt gleich, oder?
Ich mache mir gerade richtig ins Hemd.
Nein, du bist ein Profi.
Ja.
Du moderierst deswegen seit 8 Jahren bei Kabel 1 täglich.
Aber da moderiere ich ja den besten Bürger der Welt an und nicht mein eigenes Leben.
Ja, das ist immer, das ist aber für alle spannend, kann ich dir sagen. Also auch die ganzen großartigen Schauspieler, Schauspielerinnen, die wir hier haben, wo wir denken, Mensch, die sind doch dauernd auf dem roten Teppich, dauernd vor der Kamera. Und wenn sie dann über sich selbst erzählen müssen, dann geht überall so, ne, der Stift.
Ja. Ja, genau der.
Ja, genau der. Also, du bist eine Witze-Influencerin.
Ja, also so nennt man es wohl, ne?
Ja, ich kannte den Begriff gar nicht, aber ich habe dann mal geschaut und mich echt kaputt gelacht. Wir lachen schon den ganzen Tag in der Redaktion. Bitte hau jetzt einen raus für uns.
Ja, noch einen?
Ja, noch einen.
Also ich hatte ja gerade, Blondinenwitze sind ja bei mir auch gerne mal so zwei Freundinnen unterhalten sich. Aber einer meiner absoluten Lieblingswitze, wir haben es jetzt kurz vor 19 Uhr, können wir ein kleines bisschen schlüpfrig können wir werden, ne?
Bisschen. Wir als Mädels, glaube ich, können das noch eher, als wenn jetzt die Hinterkirche sitzen
das
würde.
Das ist einer meiner Lieblingswitze und zwar, wie lautet das spanische Wort für
jetzt kommt
Sonnenbrand am Penis?
Oh mein Gott, gleich so ein Ding. Sag's.
Ganz einfach. Lanzarote.
Ja. Das Team so, oh, haben wir die wirklich eingeladen? Das ist immer das.
Oh, wie peinlich. Es ist so 80.
Nee, die Jungs 20, lachen.
20 immer so, 80 so, wow, alles.
Sie fetzt. Kabarettistin, Sängerin, Moderatorin Serafina Kalze erzählt für ihr Leben gern Witze.
Unterhalten sich zwei Hunde miteinander. Da sagt der eine zum anderen: Weißt du was? Ich bin adelig. Ich heiße Hasso von Herrenhausen.
Da sagt der andere: Du, weißt du was? Dann glaube ich auch, dass ich adelig bin. Zu mir sagen sie immer: Runter vom Sofa.
Fast ihr ganzes Leben ein amüsantes Abenteuer. So wie die Sendung, die sie auf Kabel 1 moderiert.
Mach es zu deinem Projekt. Ein ganzes Wochenende lang werde ich jetzt das Caravan-Boat auf Herz und Nieren testen. Leinen los! Ahoi!
Doch ihr Leben hat auch eine ernste Seite. Sie pflegt ihren schwer erkrankten Vater, nimmt ihn bei sich zu Hause auf und sagt, das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. Entertainerin und Autorin Serafina Kalze.
Schön, oder?
Ja.
Ich finde, bei dir ist es ganz schwer, sich zu entscheiden. Fängt man jetzt mit dem Lustigen oder mit dem Ernsten an? Weil beides sind große Themen und beide meisterst du auch großartig. Ich habe mich jetzt fürs Ernste entschieden. Mhm. Und würde gerne, weil dein Buch ja auch darum geht, das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. Es geht um deinen Papa. Und wir haben gerade schon gehört, Schicksalsschlag. Und das Buch fängt an. Ihr Vater hat während der Operation einen schweren Schlaganfall erlitten. Es tut mir sehr leid. Können Sie herkommen? Eindeutig kein Witz.
Genau, also mein Vater war vor der OP sehr nervös und packte auch.
Das war eine Bypass-OP.
Es war eine Bypass-OP, genau. Die Stents, die kamen schon, konnten gar nicht mehr gesetzt werden. Und dann war er bei dem Vorgespräch beim Arzt, da war ich auch mit damals. Und da war alles so, machen sich keine Gedanken, das ist hier schon fast, die gehört zur Routine und. Und deswegen haben wir natürlich auch versucht, uns keine Gedanken zu machen. Und trotzdem hat er am Abend vorher alles ordentlich hingelegt und wollte, dass ich weiß, wo die Mietunterlagen sind, wo alles auch zum Tod meiner Mutter ist und ich so.
Die ist 2 Jahre vorher gestorben?
4 Jahre vorher. Jahre. Mhm. Und dann dachte ich aber, okay, er macht sich doch mehr Gedanken, als ich mir das so vorgestellt hatte. Und dann war ich wieder ich habe ihn ins Krankenhaus gebracht, habe ihn da abgegeben und bin wieder nach Hamburg gefahren. Und am nächsten Tag hatte ich noch ein Mittagessen. Und da kam der Anruf vom Arzt, der mich eigentlich am Abend vorher informierte, alles ist gut gegangen, aber er wachte eben nicht auf. Mhm. Und dann am nächsten Mittag kam dann eben genau diese Nachricht, können Sie schnell herkommen.
Weil Schlaganfall gehabt.
Genau, viele Dinge passieren ja dann, wenn du den nicht innerhalb kürzester Zeit behandeln kannst. Und das konnte man in dem Falle nicht, weil er eben einfach nicht wach war. Ich sage auch im Buch, er hat seinen Schlaganfall eigentlich verschlafen. Dann ist da oben halt alles ausgebreitet. Da kannst du nur noch eigentlich mit Blutverdünner versuchen irgendwie. Ja, eigentlich kann man da Schaden kaum noch begrenzen. Und ich musste eben deswegen schnell da sein. Und das muss ich auch erstmal begreifen, weil er immer mehr verlor. Also als ich ankam, war er noch ansprechbar. Konnte aber schon nicht mehr sprechen, war wach, aber das ging dann alles weg. Also die Atmung ging weg, er fiel ins Koma, all diese Dinge, weil sich ja dann alles erstmal ausbreitete. Und das hat ja alles, zieht ja alles was mit sich mit, wenn im Gehirn Areale auf einmal wie ausgeknipst werden.
Er ging im Grunde mit einer kleinen Tasche ins Krankenhaus, genau. Und dachte, Routineoperationen, Stents setzen, passiert ganz oft in Deutschland. Und
genau.
Er leidet dann den Schlaganfall und damit ist auf Schlag auch für euch beide das Leben komplett ein anderes. Er war oder ist genau. Halbseitig gelähmt. Mhm. Und du bist eigentlich von jetzt auf gleich zur pflegenden Angehörigen geworden. Ne?
Genau, jetzt im Nachhinein betrachtet kann man das so sagen. Damals wusste ich natürlich noch nicht, was ist jetzt, was steht am Ende von dieser Reise. Ne? Da haben wir jetzt, da habe ich eigentlich einfach nur alles Mögliche probiert, dass es so gut wie möglich wird. Die Ärzte können dir auch nicht sagen, das und das kommt wieder oder das und das passiert jetzt. Da halten die sich auch zurück, ne? Weil sie natürlich auch nicht Hoffnung machen wollen, wo es keine gibt. Mhm. Oder auch am Ende des Tages wahrscheinlich nicht festgenagelt werden möchten auf ihre Aussagen. Aber erstmal galt es, den Schalter umzulegen, volle Kraft voraus und erstmal alles tun, damit möglichst die Lampen da oben irgendwie anbleiben. Auch im Koma kann man das schaffen. Mhm. Und dann habe ich selber erst mit der Zeit gemerkt, okay, wie kaputt da alles ist und wie sehr verändert er ist und wie er sein wird, wenn er rauskommt. Und das hatte natürlich mit dem, wie er reinging, nichts mehr zu tun.
Und du musstest das natürlich alles organisieren. Er konnte nicht zurück alleine in die Wohnung, konnte überhaupt nicht mehr alleine leben. Und du musstest dir das ja alles von jetzt auf gleich auch aneignen, wie du ihn unterstützt am besten und selber natürlich auch die Stärke behalten, die er quasi verloren hat. Und hast angefangen, mit ihm sprechen zu lernen, laufen zu lernen. Du musstest ihn praktisch ganz neu wieder aufstellen.
Ja, also ich habe ja schon gesehen, dass durch diese, ich sage immer so Trizerei, ne? Also ich musste meinen Papa immer schon ein bisschen da zum Glück zwingen, so im Sachen, also nach dem Tod meiner Mutter wollte ich mit ihm auf Campertour gehen, ach nee, jetzt auch nicht, wo Mama nicht mehr ist, ich sage doch gerade jetzt und dann fand das super, ne? Und da dachte ich halt auch, der kann ja so ein bisschen sein Bein bewegen und stehen, da muss doch was möglich sein. Und wenn die Physiotherapeuten das nicht auch glauben würden oder sehen würden, dann würden sie ja nicht laufen trainieren. Mhm. Also habe ich natürlich versucht, nicht nur die Physiotherapie, wo er laufen übt, zu garantieren, sondern zu Hause, wir haben ja zusammen gewohnt, dann auch irgendwie zu machen. Auch mein Mann hat ihn dann unter den Arm und dann mit so einer bestimmten Schlinge und einem Stock und so. Und wir hatten noch keine Kinder und da war natürlich volles Augenmerk erstmal mein Vater. Mhm. Und da mussten wir alle lernen, wie weit geht sowas, wie weit kriegen wir ihn denn in Richtung gesund. Mhm. Und man sagt so, das ist jetzt Halbwissen. Ich glaube, wenn man jetzt sagt, 100 Punkte ist gesund, dann war er danach, man sagt so bei 20, mhm. 18, 20, wenn überhaupt. Genau. Und irgendwann gibt es den Moment in der Reha, da wirst du darauf vorbereitet, dass der Patient jetzt entlassen wird. Wie soll es weitergehen? Dann sind immer noch 3 Monate hin. Mhm. Und da war für mich klar, ich kann den jetzt nicht irgendwie abgeben, wo ich hin muss, um weiterzulernen, was passiert ist und zu verstoffwechseln, was passiert ist. Der muss nah bei mir sein, dass ich das hinkriege, dass ich das verinnerlichen kann. Und ich habe dann mit ihm gesprochen und ob er zu uns kommt, ob er sich das vorstellen kann. Und das war, er war ja so hilflos. Und ich glaube, da bist du dann am Ende, machst du das auch alles irgendwie mit.
Ja, vor allem, so. wie schön und wie gut, dass er dich, dass er euch hat und ihr euch so kümmern konntet. Du hast ja deinen Job aufgenommen. Und was ich unheimlich berührend finde, auch in dem Buch, wenn man das liest, wie sehr du dich auf ihn eingelassen und eingestellt hast. Und du hast ihn ja immer mitgenommen. Du hast ihn zu Freunden mitgenommen, zu Grillabenden mitgenommen. Ja. Du bist mit ihm trotzdem noch campen gegangen und hast natürlich trotzdem ja, das, da auch quasi ein bisschen was von dir gelassen, weil es war ja unheimlich Arbeit auch. Du hast ihn gehoben, du hast ihn gepflegt, Sachen, die du auch gar nicht vorher gemacht hast im Intimbereich. Du beschreibst es auch. Das ist ja auf einmal eine ganz neue Aufgabe.
Genau. Also es war schon, als die Sache dann anstand, ob ich ihn natürlich jetzt untenrum waschen darf, habe ich schon gefragt in der Reha. Ne? Und da waren wir aber schon an einem Punkt, wo das, glaube ich, nicht mehr so die krasseste Entscheidung war. Ja. Es gab vorher schon Situationen, wo ich dachte, oha, warte mal, ehe ich jetzt klingle, hier muss ich jetzt mal kurz selbst ran, weil offensichtlich passiert das hier öfter, alle paar Minuten. Und da war ich schon mit Sachen konfrontiert, wo du erstmal machst und dann überlegst. Und ja, und dann hatten wir ja auch gut Hilfe. Und ich habe dann natürlich auch versucht, mich an bestimmten Momenten rauszunehmen, dass wir trotzdem auch jetzt nicht nur pflegerisch zusammen am Machen sind.
Nee, du hast auch dein, habe ich das Gefühl, Humor nicht verloren oder versucht, genau, bewusst eben auch fröhlich zu sein, damit das nicht in so eine große, ja, Traurigkeit, das war ja unglaublich und ist ja auch unglaublich traurig, ist mittlerweile, genau, im Pflegeheim, 3 Jahre war er bei euch.
Genau, mittlerweile ist er, er war zwischendurch im Pflegeheim, als die Kinder kamen, habe ich ihn gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, weil ich dachte, das sind ja auch andere Menschen, die ja, mit Dingen zu kämpfen haben. Das haben wir dann ausprobiert, das kam für ihn nicht in Frage, weil er sich sehr isolierte. Er empfindet das als, dass er sich nicht äußern kann, nicht reden kann, das findet er halt jetzt nicht angenehm. Und dann jetzt hat er seine eigene Wohnung und da ist mindestens 8 Stunden am Tag auch ein Pfleger da. Ich bin da und das ist von uns fußläufig, also eine Hunderunde 10 Minuten. Und das Tolle an der Sache ist, dass man glaubt es nicht, ne? Aber das Anstrengende für mich ist eigentlich gerade dieses Abholen und Hinbringen. Mhm. Und das wird übernommen von dem Pfleger, der kommt dann an, Czesław bringt den vorbei. Und heute waren wir zusammen, er hat ja alle 3 Monate dann seine Krebsuntersuchung.
Ja, hat er dann auch noch gekriegt, Krebs?
Genau, er hatte Leukämie und Lymphdrüsenkrebs. Und heute waren wir dann zusammen bei der Nachsorge. Ist natürlich auch immer so ein bisschen, ne? Mhm. Man auch ein bisschen aufgeregt. Aber das klappt gut. Und die Ärztin heute, Frau Dr. Kote, die meinte dann mal kurz, das muss ich auch sagen, ich hob ihn zurück, angezogen und dann meinte er, Sie machen es toll.
Ja,
sie meinte, Sie machen es toll. Und eigentlich bin ich da schon voll drin, dass ich, ja, okay, ne, aber heute hat es mich aus irgendwelchen Gründen, hat es mich heute mal wieder stark berührt, dass man trotz, dass der Plan so voll ist und so viel zu tun hat, es hinkriegt, trotz dass ich jetzt hier sitzen darf und es ist ja eine riesen Action, wir haben nochmal geprobt und alles, ne, und Pulli gekauft und oh, was passt so rot.
Und guckt dann, er auch zu?
Na, freilich
guckt, ja, er zu. Ja, dann kannst du ihn gerne grüßen.
Da hast du ihn eingestellt, Papa.
Ja.
Ja? So, alles noch geschafft.
Ja, Wahnsinn, echt. Also ich finde das ganz toll, wie ihr das zusammen schafft und zusammen macht. Wie gesagt, es ist ein Kraftakt. Gibt es trotzdem was, wo du sagst, bei allem, was da jetzt Schlechtes passiert ist und Trauriges, dass du auch was Gutes daraus ziehen kannst oder was gelernt hast?
Absolut. Die Witze sind ja sowieso erst jetzt so seit 2,5, knapp 3 Jahre jetzt am Start. Vorher habe ich die Witze ja nicht erzählt und mein Vater ist ja seit 8 Jahren eigentlich krank. Das Buchschreiben ist für mich eine Sache gewesen, für die ich so dankbar bin. Während des Schreibens habe ich immer schon zum Verlag gesagt, oh, irgendwann ist es vorbei. Irgendwann ist, ja, der. Und das hat mir so gefallen, also auch nochmal das alles aufzuarbeiten und für mich nochmal so zu rekapitulieren, was wir da geschafft haben, was wir gewuppt haben. Mir war das eigentlich gar nicht so klar. Und jetzt das dann manchmal noch zu lesen, dachte ich, meine Fresse, wie haben wir das denn, ja, damals gemacht?
Also, oder? Mir ist es sehr schnell klar geworden. Ich habe wirklich größte, ja, Respekt und Hochachtung davor.
Man selbst macht dann so, toll, einfach. Und was ich mitgenommen habe, ist eben wirklich dieses, ich kann mein Tun nicht so ganz in die ganze Welt lassen. Ich kann nicht die Welt verbessern. Ich kann sie nur stückchenweise so in meiner Bubble und in meinem Wirkungskreis versuchen zu verbessern. Und da bin ich mittlerweile, dass ich sage, ich gucke so, wie geht's allen um mich herum? Und dass eben wirklich von heute auf morgen einfach alles anders sein kann oder auch von jetzt auf nachher, hat mich dazu bewegt zu sagen, ich möchte wirklich jeden Tag versuchen, einen guten Tag zu haben. Ich stehe morgens nicht immer gut gelaunt auf, aber
wäre auch übermenschlich.
Ja, ja, aber trotzdem.
Also wirklich. Und ich finde, dieses Buch möchte ich gerne allen ans Herz legen, die eben ähnliches Thema zu Hause haben, sich von jetzt auf gleich um jemanden kümmern wollen und müssen und dem eben das Leben, ja, zu erleichtern, weil es gibt, finde ich, eine Menge Hoffnung und auch viele Tipps, wie man damit gut umgehen kann.
Ich habe auch zuerst von Monika Lierhaus das Buch gelesen und dann noch dieser anderen Blonden, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, Gabi
Köster. Gabi Köster, genau.
Ja, ja, das hat mir sofort geholfen und das dachte ich, ich kriege jetzt gerade sehr viele Nachrichten, wie viel Mut dieses Buch macht. Und für mich ist, wenn das ist, was es macht, dann hat sich schon total.
So, ich zeige es jetzt auch nochmal für alle, die es gerne lesen möchten. Gelohnt, hier, ja, so richtig drin. Aber das Schicksal, da komme ich jetzt zum nächsten Thema, ist ja leider ziemlich oft ein mieser Verräter. Mhm. Und dass es anders kommt, ist blöderweise auch nicht die Ausnahme, sondern Regel. Und auch der Mann, den Annika Röhrs getroffen hat, hat es erwischt. Plötzlich ist er krank geworden und nichts ist, wie es vorher war. Aber auch er hat sich arrangiert und macht sein neues Leben jetzt mit links.
Dies sind seine ersten Versuche, ein Bild mit der linken Hand zu malen.
Dass ich das mit der linken Hand sowieso so hinkriege, ne, hätte ich mir nicht vorgestellt. Ich hätte mehr vermutet, dass ich strauchel oder die Linie nicht so durchziehen kann.
7 Monate lang hat der Künstler gar nicht gemalt.
Ja, das ist eine schöne Doppelbedeutung. Ne? Ich mache das jetzt mit links.
Seit Marc Roger Wadl eine Erkrankung hat, braucht er einen Rollstuhl. Die rechte Hand ist stark eingeschränkt. Doch jetzt plant er gerade seine nächste Ausstellung an einem besonderen Ort. Die Palliativstation im Asklepios Klinikum in Hamburg-St. Georg. Vor 7 Monaten war Marc Roger Wadl schon einmal hier als Patient mit tödlicher Diagnose.
Im Internet habe ich gelesen, bei meiner Erkrankung 9 Monate, das war's dann. Ja, und ich hatte schon 4 Monate hinter mir.
Die seltene Viruserkrankung PML hat sein Gehirn befallen.
Ich habe meinen Fuß getreten und ich war, meine Hand, zack, wumm. Ne? Ich war aggressiv mit mir selber, meinem Körper gegenüber.
Eine zugelassene Therapie gibt es nicht. Die Chancen für ihn sind gering.
Ich wollte Adieu sagen. Ich wollte Tschüss sagen.
Doch es kommt anders. Marc Roger Wadl kann die Palliativstation nach 8 Wochen wieder verlassen. Eine experimentelle Therapie schlägt offenbar an. Er fasst Mut, nimmt die Erkrankung an.
Guck, wieder einmal geschafft.
Geheilt ist er zwar nicht, aber Zeit hat er geschenkt bekommen. Der Verlauf seiner Krankheit gerade positiv. Einer Freundin möchte er seine Fortschritte zeigen.
1, 2, 3. So, erstmal so ein bisschen nach vorne.
Boah, ich hab dich ja noch nicht gesehen.
Nee, ich bin ein bisschen größer als du. Ich dachte mal, du bist größer.
Ja, nee, wow.
Die beiden kennen sich von der Palliativstation. Sabrina Görlitz schreibt dort Biografien von tödlich erkrankten Menschen auf. Nun ist er ihr erster Patient, bei dem der Text noch einmal geschrieben werden müsste.
Das würde ich jetzt so sagen. Mit meinem ganzen Gefühl und meinem Herzen, dass jeder Tag eine Auferstehung ist.
Von seiner Kunst hatte er ihr gar nicht viel erzählt, den tausenden Werken, die vor der Erkrankung entstanden sind.
Du hast ja in deinem Leben diese Bilder produziert.
Ja.
Und das ist ja eigentlich auch wieder was auch bleibt.
Sabrina Görlitz kuratiert die Ausstellung auf der Palliativstation. Marc Roger Wadl ist zurück als Künstler und nicht als Patient.
Witzigerweise, guck, der rechte Arm, der greift, der linke hält, ne? Und der rechte Arm greift praktisch an die nächste Stelle.
Hier und heute gibt Marc Roger Wadl etwas zurück, zeigt alte und neu gemalte Bilder.
Das ist wunderschön. Also so eine Seite von sich so neu kennenzulernen, obwohl ich schon die ganze Zeit da war, ne? Das ist schon irre.
Er macht das jetzt, eben einfach mit links.
Ja, wunderbar. Und sie macht das jetzt auch einfach. Moderatorin, Witze-Influencerin und Sängerin Serafina Kalze und Band sind bereits auf der Bühne. Und Fine singt einen selbstgeschriebenen, berührenden Song für ihren Papa, der jetzt bestimmt, wie sie ja gesagt hat, zuschaut. Im Sommer stirbt man nicht. Bitteschön.
Deine Hände sind mein Zuhause, deine Augen sind meine Welt. Die alten Lieder singe ich voller Energie, auch wenn ich weiß, dass meine Heimat fehlt. Denn jedes Lächeln macht mich glücklich. Jede Sekunde an deiner Hand. Ey Papa, du und ich, wir sind beide so gefährdet. Hier kommen wir nicht lebend raus. Ich weiß, du machst das Beste draus. Der Moment, wenn du lächelst, holt mich ab und wieder raus. Im Sommer stirbt man nicht. Im Sommer stirbt man nicht. Ich rede nur noch von den guten Dingen. Setz mein lässt mich mit den Tränen ringen. Aber es nützt nichts, keiner kommt hier lebend raus. Auch wenn es schmerzt, dich so zu sehen, du bleibst mein Herz und mein Gefühl. Ey Papa, ohne dich könnte ich nicht gehen. Hast mir gezeigt, wie's geht, auch wenn's nicht weitergeht. Der Moment, wenn du lächelst, holt mich ab und wieder raus. Ein Moment, der mir verspricht, im Sommer stirbt man nicht. Im Sommer stirbt man nicht. Sommer stirbt man nicht. Im Sommer stirbt man nicht.
Dankeschön. Komm gerne wieder zu mir, Serafina. An der Gitarre übrigens Sascha aus und am Piano Rick J. Jordan. Vielen Dank auch euch und danke dir.
Oh Mann.
Weil das war jetzt ein ganz schön emotionaler Ritt hier.
Ich habe in der ja, es war, ich wusste, dass wir das immer, das, also wir haben es ja noch nie so schön unplugged performt. Das ist ja im Original etwas schneller.
Ja, weil ich meine, gerade auch nachdem wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, und es ist ja ein eher emotionales Lied, was du für deinen Paps geschrieben hast, wo du an ihn denkst.
Es gab mal eine Zeit, da war halt, ging es ihm sehr schlecht mit dieser Krebserkrankung und ich musste sozusagen erreichbar bleiben.
Ja.
Weil hätte jeden Moment sehr schwierig werden können und dann wird man ja angerufen, dass man doch jetzt dann bitte kommt. Und da habe ich dann aufgelegt, das weiß ich noch, das war im Sommer, und dann dachte ich mir, nee, warte mal, die Leute sagen doch immer, alle Menschen, die verabschieden sich im Winter. Im Winter gehen die, im Sommer stirbt keiner, im Sommer stirbt man nicht. Und dann habe ich gedacht, warte mal, das lässt jetzt mal raus. Und da habe ich den genau so hingeschrieben und Alexander Bödewig heute nicht dabei, sonst auch Basser bei mir in der Band, Forno, liebe Grüße, der hat den mitgeschrieben. Also ich schreibe mal alles runter und dann hilft er mir und dann.
Aber sehr, sehr schön, sehr berührend.
Ja.
Ich meine, die Musik verbindet euch beide ja auch, weil dein Vater ist ja auch Musiker, als er eben noch spielen konnte. Gitarre, glaube ich, hat er gespielt. Genau, und du hast auch als kleines Mädchen eigentlich schon den Wunsch gehabt, ich will Sängerin werden. Hattest eine Band, wie hieß die ihr?
Die allererste Band war eine Mädchenband, die Himmelsschirmer, da habe ich Schlager gesungen.
Ja.
Und da kenne ich auch Sascha noch von, hatten wir eine Elektro-Pop-Band, die Admirals.
Hier sieht man euch.
Ja, Papa,
du bist die rote oder welche bist du?
Ich bin die mit den roten Haaren.
Cool.
Richtig lange ich hatte. Jetzt bin ich mit den dunklen Haaren. Und guck mal, das ist der Sascha schon dahinter.
Ja, Wahnsinn.
Der hatte da noch lange Haare.
Aber cooles und, Bild, schön. Kannst alles tragen, rot, blond, dunkel.
Jetzt blond.
Wer weiß, was noch kommt und was passiert. Aber auf jeden Fall damals schon die Musik gemacht und wolltest eigentlich, glaube ich, auch Sängerin so hauptberuflich werden, ne?
Ja, ich hatte schon ziemlich schnell den Traum, ich möchte Popstar werden. Das ging, wollte er.
Bürste vorm Spiegel.
Ja, wirklich geübt, ganz klassisch. Ja. Und das wollte ja gefühlt jeder damals. So zu den Viva Interaktivzeiten, Bravo Hits und so. Und das war gar nicht so einfach, weil dann viele Dinge in meiner Generation anders wurden. Ne? Plötzlich hast du keine CDs mehr verkauft, plötzlich war Viva Interaktiv weg, dann wurde aus Musikfernsehen wurde plötzlich YouTube und dann gab es plötzlich MySpace und dann konnte jeder Musik machen. Also war gar nicht so einfach. Und
Und hast du Plan B rausgezogen und das war ein bisschen
Sabbeln,
Moderationstraining machen, Beiträge machen und dann bist du ja auch entdeckt worden, ich glaube bei deiner Tour für ein Casting, ne? Oder?
Genau, also meinst du jetzt so musikalisch?
Ja, also du bist ja fürs Fernsehen entdeckt worden, aber da warst du, glaube ich, aufgetreten mit...
Fürs Fernsehen wurde ich eigentlich ran zitiert. Ja. Ich war jahrelang beim MDR Hörfunk und dann hieß es, Mensch, wir brauchen mal was Junges fürs Fernsehen und dann dachte ich, ja... Ich würde es mal ausprobieren und dann hatte ich da auch wirklich immer schon Menschen, die irgendwie an mich geglaubt haben und mich auch immer so ein bisschen dahin geschoben haben, weil ich nicht studiert habe Journalismus. Ich wollte immer gleich irgendwie loslegen und jetzt nicht erst noch irgendwie auf der Schulbank sitzen. Und es hat sich aber alles wunderbar ergeben und viel Learning by Doing und viel im Rahmen. Da hatte ich auch, wenn man eben Sachen machen darf, Weiterbildungen.
Ja, und jetzt hast du ja seit 8 Jahren schon, glaube ich, ne? 2016 bist du bei Kabel 1, Abenteuer Leben. Mhm. Also nicht nur vorm Mikrofon wie gerade, sondern eben auch vor der Kamera. Und da gucken wir mal rein. Mhm.
Wir haben in unserer Redaktion eine Art kaputte Gerätesammlung veranstaltet und nach dem Motto Reparieren statt Wegwerfen unser Glück in einem Repair-Café gesucht.
Toll, ne?
Ja, guck mal, durchgucken.
Oh, das finde ich schön. Oh, das ist toll. So, wir sind jetzt im schönen Österreich angekommen. Und könnt ihr es schon schmecken? Was liegt uns hier sofort auf der Zunge? Ein Kaiserschmarrn.
Leinen los!
Ein Wassermelonen-Toastbrot sieht so aus. Ein Soufflé-Käsekuchen mit Erdbeeren, bitteschön. Feurig, scharfer, knapper Spaß, kommt gleich hinterher. Und da ist auch schon unser Meister, Backen in Geil.
Volle Lotte, ja?
Aus dem Hintergrund müsst ihr ranschießen. Ranschießt und Tor! Tor!
Wir reden gerade drüber, weil du sagst, gerade während das läuft, das ist jetzt auch schon Geschichte, weil ja. Am Tag, als du dein Buch veröffentlicht hast, hat man dir den Job gekündigt.
Ja, also man hat mir gesagt, dass es nicht weitergehen wird, genau.
Warum?
Der Vertrag wurde nicht verlängert. Ich habe dann auch erstmal ein bisschen geweint.
Ja, kann ich verstehen.
Aber ja, es gibt...
Gut, aber vielleicht hilft dir der Satz, den mir mal ein Redakteur gesagt hat, Inka, da war ich auch sehr traurig, weil ich was nicht gekriegt habe oder gehen musste. Und da hat er gesagt, pass mal auf, aus den größten Niederlagen werden die größten Siege geboren. Das ist gut.
Ja. Tatsächlich sind am Horizont Sachen zu erkennen, die mich ein wenig beruhigen.
Siehste, eine Tür geht zu, eine andere geht auf.
Ich glaube, dass es wirklich so genauso sein sollte, dieses Buch. Ich habe es fertig, dann bekomme ich diese Nachricht, dass Kabel 1 hier zu Ende ist. Aber es fing ja an. Kabel 1, das hat mich gerettet, dass ich nicht im Krankheitsbild meines Vaters absaufe. Jetzt ist dieses Buch fertig und irgendwie ist Kabel 1 fertig und irgendwie finde ich, hat das auch schon wieder was.
Pass mal auf, also ich meine, mit 700.000 Followern als Influencerin in den sozialen Medien, da passiert was anderes. Also da müssen wir jetzt auch nochmal drüber sprechen, über deine komische Seite. Du hast nämlich das wirklich seltene und schöne Talent, andere zum Lachen zu bringen. Und das ist ja gar nicht so leicht. Mit flachen Witzen wirklich ganz viele Leute zu begeistern und glücklich zu machen. Natürlich kann nicht jeder drüber lachen, aber Humor ist ja Geschmackssache und manchmal auch Mentalitätssache. Und Lotta Polter hat mal so rumgefragt und sich umgehört hier in Hamburg, worüber die Hanseorten lachen können.
Wenn man Passanten in Hamburg nach einem Witz fragt, dann passiert das.
Kennt ihr einen?
Nee.
Nee, tatsächlich nicht.
Fällt mir spontan gar nichts ein.
Ich bin einfach ein lustiger Typ, aber Witze kann ich mir nicht merken.
Oder es passiert das.
Sagt die Lehrerin, 80% von euch haben einen Fünfer in Mathe. Sagt das Fritzlein, wir sind doch gar keine 80%.
Jetzt kommt der Witz.
80, sorry. Die Pointe ist dahin, die Pointe ist dahin.
Das verstehe ich nicht mit den Brötchen.
Das muss man nicht verstehen. So. Darum geht's ja.
Das ist der Witz.
Das ist der Witz.
Meld mich ab.
Ja, witzig zu sein ist gar nicht so leicht. Dabei klingt es doch bei anderen immer so einfach.
Bist du da, Helga?
Ja, was denn los?
Ist mir jetzt ein bisschen unangenehm.
Damit kann man jeden Gedanken sofort twittern. Ja, jetzt muss ich nur noch auf einen Gedanken warten.
Unsere Liebe ist auf dünnem Eis gebaut.
Ich habe jetzt neue französische Designersandalen. Die sind von Philippe Philopp.
Doch, was hier so lustig und ungezwungen daherkommt, ist keinesfalls nur angeborenes Talent. Witzig zu sein ist ein Handwerk, das es zu lernen gilt. Davon ist der Redaktionsleiter der NDR-Satire-Sendung Extra 3 überzeugt.
Etwas Witziges zu reproduzieren ist immer schwierig, weil es immer der Witz immer mit einer mit etwas Anarchisches hat. Also der hat immer eine Überraschung. Und wie will man eine Überraschung reproduzieren? Das ist Schauspiel. Und Schauspiel ist Handwerk. Und das kann eben nicht jeder.
Und auch wenn wir Deutschen für dieses Handwerk nicht gerade berühmt sind, es gibt sie, die lustigen Mitbürger.
Den Krömer momentan, die Anke Engelke.
Die Otto war mega.
Bastian Pastewka.
Paul Panzer finden wir witzig.
Olaf Schubert.
Heinz Erhardt früher, finde ich super witzig.
Doch auch der Humor hat seine Grenzen. Denn auch unter dem Deckmäntelchen des Witzes dürfen wir uns nicht über jeden und alles lustig machen.
Wenn man auf Minderheiten rumhaut, das ist nicht gut.
Ja, rassistisch, sexistisch, also diese Palette, ja.
Was ich nicht mag, ist unter die Gürtellinie oder auf Kosten von anderen so.
Gerade auch in einer Beziehung. Also man muss ja auch mal einen Witz über einen anderen reißen können. Und dann ist es auch wichtig, dass die Person dann drüber lacht und nicht direkt angepisst ist. Ja.
Es ist natürlich ein schmaler Grat, sich zu überlegen, was ist Schadenfreude und was ist was sind Witze auf Kosten von benachteiligten Menschen oder was ist nach unten treten. Man sollte es aber auch nicht alles zerreden oder zerdenken und es muss ja immer noch spontan sein.
Bleibt also noch die entscheidende Frage, was braucht es denn nun, damit der Witz nicht zum Treppenwitz wird?
Das ist, dass man etwas ironisiert, dass man etwas übertreibt, dass man es ins Absurde geht. Auch der Flachwitz kann allein schon deswegen lustig sein, weil man sich sagt, nein, das kannst du nicht wirklich gesagt haben. Das ist doch so flach. Und je flacher er wird, ich bin großer Freund davon.
Womit wir wieder bei unserem Gast wären. Und damit zurück ins Studio.
Das war nach dem Depeche Mode-Konzert in der Regionalbahn.
Du hast aber auch so eine ansteckende Lache. Und ich meine, wir haben gerade zusammen zugehört und du hast ganz oft gesagt, stimmt, stimmt, stimmt. Ich meine, die Norddeutschen, das heißt immer Klischee, gehen zum Lachen in den Keller oder können sich nicht, haben wir gerade auch gesehen, können selber keine Witze erzählen. Erlebst du das so? Du lebst ja hier, obwohl du aus Halle kommst.
Also eine schöne Geschichte war, dass ich, konnte mich gleich eingerufen auf diese Stadt. Ich saß im Taxi und der Taxifahrer sagt, ah, Sie kommen aber nicht aus Hamburg. Ich sag so, warum? Ja, Sie reden mit mir. Da dachte ich, oh, das fand ich schon witzig. Aber ich bin ja auch mit einem Hamburger verheiratet. Ja. Und der lacht sehr gerne und auch sehr laut über meine Witze. Und viele teste ich auch an ihm, ne? Und an unserem Nachbarn. Und dann muss man am Ende des Tages wirklich auch einfach sagen, weiß ich eigentlich gar nicht, was ich da mache.
Also warum machst du es überhaupt, fragt man sich. Ja, wie kommt man drauf, Flachwitze zu erzählen?
Ich habe dann halt einen Witz, den finde ich witzig und dann über den kann ich selber lachen und dann nehme ich schon das Handy und drücke das irgendwie jemandem in der Hand, gerade der da ist. Mein Gitarrist macht mir neuerdings hart Konkurrenz, der hat nämlich auch wirklich ein guter Witzeerzähler. Ich bin froh, dass er keinen Instagram-Kanal macht.
Deswegen. Aber wie bist du überhaupt drauf gekommen, Witze in sozialen Medien
Es war tatsächlich mein ehemaliges Management, Daniel Navajo, der sagte, Fine, Kölner, wir müssen was machen, deine Instagram-Zahlen sind total schlecht, das waren so 3000 nochmals, und die Leute gucken jetzt da drauf, wenn die Menschen, also wenn die Moderatoren engagieren, du musst Social Media mehr machen. Und dann dachte ich, Essen, Posten, Sonnenuntergänge, ist nicht so. Und habe eigentlich nur aus Spaß gesagt, was soll ich denn machen? Ja, irgendwas, was man jeden Tag machen kann. Ich so, was soll ich machen? Witze erzählen. Das war eigentlich nur so ein Witz. Und er so, ja, erzähl mal einen. Ich so, ich kann keine Witze erzählen. Erzähl doch mal irgendeinen. Und ich so, habe ich den wirklich blöden Witz erzählt, wollen sich drei auf einer Brücke treffen, nur die Hälfte kommt, das ist richtig bescheuert. Und er schmeißt sich weg und sagt, der Witz war richtig schlecht, aber wie du den vorgetragen hast, fand ich super. Ich sag, du spinnst. Nein, das musst du machen. Ich so, ich mach das jetzt und wir machen das eine Woche lang. Und wenn ich dann 500 Follower mehr habe, dann mache ich das weiter. Und dann habe ich natürlich erstmal selber recherchiert, habe am Boden gelegen, weil ich dachte, wieso kenne ich diese Witze nicht? Die sind ja unfassbar doof. Und dann habe ich die natürlich mir irgendwie drauf gedrückt und habe die immer so aufgenommen mit verschiedenen Leuten. Und am witzigsten war ich immer, dass sie das selber gar nicht glauben konnten, wie doof das ist. Und diese Gesichter von denen. Und da habe ich mir noch lange nicht getraut, einen zu posten. Erst so mit dem dritten, vierten Glühwein im Winter, Weihnachtsmarkt, Altona, da habe ich dann mal einen rausgehauen. Und der ging auch tatsächlich gleich total ab. Und dann war das nach der Woche, waren das, weiß nicht, 20.000 Follower mehr.
Wahnsinn.
Und dann dachte ich, boah, dann habe ich das auch mal einem Freund gegeben, dass der mir erklärt, was da passiert ist. Ja. Und er meinte, es war genau zu dieser Zeit, Corona war vorbei, Die Leute hatten Bock, laut zu lachen, auch mal über irgendeinen Blödsinn zu lachen. Duckface hier, ist eh nicht meins, war auch vorbei. Und irgendwie bin ich genau da reingerutscht, auch mal die Haare nicht zu machen. Und es war mir auch wichtig, dass ich was machen kann, ohne kurz drüber nachzudenken, jetzt muss ich aber erst mal hier. Ja. Ne? Und ich finde es super, dass es alle auch akzeptieren, auch wenn ich mal einen Monat, zwei Monate nicht da.
Also es ist sehr, sehr witzig und sehr komisch. Ich habe vorhin auf dem Gang zur Maske meinen Kollegen Joe Hiller getroffen. Der hat gesagt, boah, ihr habt heute die Fine. Und ich sage, du, ehrlich gesagt, ich muss erst mal googeln so richtig und bei Insta gucken, wer ist denn das? Und er sagt, super, ich freue mich über jeden Witz. Ich lache mich kaputt und alle meine Freunde auch. Und du hast, wie gesagt, mittlerweile 700.000, wenn man Insta und Facebook und zusammenzählt. Und wir zeigen mal alle, die dich noch nicht kennen, was das so ist, was du da machst.
Ja. Was ist grün? Und nuschelt im Gurkensalat.
Mir fällt irgendwas mit Muschel ein. Dill Schweiger.
Also, wie nennt man einen typischen schwedischen Türsteher?
Du musst mir helfen.
Lasse Reinström. Kommt ein Mann zum Fleischer. Oh, ich hätte gerne Stierhoden, sagt der Fleischer.
Hätte ich auch gerne.
Ich auch. Zwei Freundinnen unterhalten sich. Da fragt die eine die andere, sag mal, schreit dein Mann auch immer so, wenn er kommt? Da antwortet sie, nee, der hat eigentlich einen Haustürschlüssel.
Ja, aber es ist auch nicht schwer. Dadurch, dass du schon vor der Pointe so lachst, denkt man auch, da muss jetzt was kommen und lacht schon mit, bevor man überhaupt hört, wie es endet.
Ja, also auch, natürlich gibt es Kommentare. Ja, man darf nie selber lachen beim Witz erzählen. Aber ich bin ja auch keine professionelle Comedian. Ne? Wir waren ja auf Tour, auf jetzt Fetztour, ja. Meine eigene Tour. Und da haben wir gedacht, okay, jetzt bin ich ja irgendwie in diesem Comedy-Bereich. Machen wir doch mal ein paar Stand-up und so. Ne? Und es war alles cool. Am Ende der Tour haben wir gesagt, das Geilste ist immer noch das Spontane mit den Leuten. Man muss das jetzt gar nicht bedienen, sondern ich sehe das als Unterhaltung, als Ganzes zu entertainen, zu singen, Musik zu machen und also unterhaltsam zu sein. Und die Witze rutschen da halt komplett mit rein. Und Fritzchen darf ja bei mir alles, ne? Aber da kann ich auch nur unterschreiben, ich lache über das, was ich selber witzig finde. Und ja, und es gibt auch Witze, die finde ich nicht lustig. Und es gibt ja so Anti-Witze.
Ja, es gibt total. Man möchte ja auch nicht böse sein. Es soll ja irgendwie lustig sein.
Und Anti-Witze, die verstehe ich einfach nicht. Aber da gibt es einen Witz. Was ist grau, hat rote Augen und sitzt im Baum? Ein Elefant.
Grau, hat rote Augen.
Habe ich noch nie gesehen. Ja, guck mal, wie gut der sich verstecken kann. Das ist so. Okay. So Anti-Witze also, heißen die.
Es gibt keine.
Oh, doch, hier gibt es.
Es gibt einen Kollegen, der auch ein großer Fan ist. Der mit dir auch aufgetreten ist.
Ah.
Der möchte dir was sagen. Hier ist Konstantin.
Ach ja.
Liebe Serafina, ich denke natürlich bis heute total gerne an unseren gemeinsamen Auftritt in der Elfi zurück. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Du bist und bleibst für mich natürlich die Influencerin der guten Laune. Aber ich weiß, dass du viel mehr bist als das. Und ich weiß auch, was du alles im Alltag leistest, weil du dich um deine Familie so unglaublich aufopferungsvoll und toll kümmerst. Und ich hoffe, dass mit dem neuen Buch, zu dem ich dir alles Gute wünsche, die Menschen draußen auch viel mehr zu dieser Seite von dir erfahren, dass du eben nicht nur Witze machst, sondern viel mehr drauf hast. Und vielleicht ergibt sich ja doch nochmal in der Zukunft die Gelegenheit, dass wir wieder gemeinsam für einen Abend auf der Bühne stehen. Ich würde mich total darüber freuen.
Ach, schön.
Oder?
Ja, ich bin viel auch zu verdanken. Das Buch hat auch mit ihm zu tun. Da habe ich ihm auch eins geschenkt und ich glaube, ich habe ganz vorne alles voll geschrieben.
Ja, aber er hat ja auch ein Buch über Glück geschrieben, also vielleicht hat dir das auch geholfen auf jeden Fall.
Mit dem Buch waren wir damals zusammen auf der Bühne und da saß sein Verlag und hat kam gesagt, dann zu mir und meinte, wie kann man so optimistisch sein, ich will die Geschichte wissen. Und so ist es entstanden. Also der hat schon einen besonderen Platz in meinem Leben.
Dann freuen wir uns, wenn wir euch wieder auf der Bühne sehen und wir freuen uns auch, wenn du wiederkommst und behalt dir deine Fröhlichkeit bei und wie gesagt, toll, wie du das machst und meisterst und ich glaube, du bist da vielen auch Vorbild und danke, dass du uns zum Lachen bringst. Morgen kommt Jan Haft, preisgekrönter Dokumentarfilmer und Autor. Freuen wir uns auch sehr drauf, mit ihm über die Wiese, die Tiere und den Wald zu sprechen. Tschüss, schönen Abend. Und erzählen Sie sich mal wieder einen Witz.
Jo.
Kann gar keine mehr.
Ja, dann guckst du einfach
noch. Ja, ich komm mal, wenn ich auf der Seite bin, glaube ich, gleich spannbar.